Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo der Straps die Finger die ganze Zeit in der Keksdose hat.
Und dem Podcast, wo der Flo Kraschitzer übers Restaurant Niederösterreich erzählt.
Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, wo die Aufnahme gleich gut wie immer ist. Also, wir haben die letzte Folge beendet mit deinem Start, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja schon 2 Stunden unterwegs und wir haben schon angesprochen, habe etwas überpasst vielleicht.
Du bist zumindest in deinem absoluten Grenzbereich gestartet. Die Euphorie, die Zuversicht, die gute Form haben die dazu verleitet, dass du mit dem Maximalpuls die ersten Stunden oder zumindest die erste Stunde da durchs Waldviertel auf die ersten 600 Kilometer der Strecken geschossen bist.
Ja, es gibt da ein Strava-Segment, das mehr oder weniger der ersten Timestation entspricht. Und ich weiß natürlich, es sind nicht alle auf Strava und nicht jeder ladet immer sein Pfeil hoch. Aber ich bin da bis zum heutigen Zeitpunkt, ich habe gerade vorher noch geschaut, immer noch Fünfter auf dem Segment und vor mir sind Namen wie Robert Müller und Manuel Dickbauer. Also ich war da wirklich sehr schnell und habe mich damit Leuten gematcht, die normalerweise nicht in meiner Liga sind. Aber es war halt einfach so, haben einfach so hinreißen lassen in den Rennmodus. Da sind andere Autos und andere Radfahrerinnen und andere Radfahrer und ich muss dazu werden, ich muss da vorbei. Und wenn ich vorbei bin, da muss ich ein bisschen einen Abstand zwischen uns einbringen, weil es ist ja sonst peinlich, das Überholmanöver, wenn dann wieder zurück überholt wird. Da muss ich gleich Stärke zeigen. Und ja, das hat sich so hochgeschaukelt und ich bin einfach sehr, sehr schnell, zu schnell angegangen.
Ich habe es ein bisschen anders taktiert. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, vielleicht hätte ich doch schneller fahren sollen. Am Anfang, aber ich bin halt wirklich so dosiert. Ich habe durch die Leistungsmessung einfach gewusst, zwischen 260, 290 Watt kann ich ohne Bedenken fahren, 300 nur, wenn es kurz einmal nach oben geht, aber so bei 270, 280 sollte ich mich einpendeln und das möchte ich konstant halten. Und da war ich am Anfang natürlich schon schnell, aber ich bin zum Beispiel nicht wirklich näher gekommen, also die 2, 4, 6, 8 Minuten vor mir gestarteten habe ich nicht eingeholt. Und ja, ich habe gewusst, ich brauche mir da jetzt keine Sorgen machen, aber nach einer Stunde oder so denkt man schon einmal nach, bin ich vielleicht nicht schnell genug oder fahren die anderen gerade über ihrem Limit oder sind die anderen einfach jetzt besser wie ich? Also mir ist das schon so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Aber ja, ich habe gewusst, das Rennen dauert nicht lang und irgendwann werde ich hoffentlich die Leute vor mir und hoffentlich auch einen Flow einholen.
Ja, mir ist jetzt noch eingefallen, was ja auch schieben wir es auf die Nervosität und nicht auf mein absolutes Unvermögen. Aber wir haben in der letzten Staffel viel über Penalties geredet und ich habe mir auch jetzt als Rennfahrer ein Penalty abgeholt, gleich am Anfang, wahrscheinlich bei der ersten Stopptafel gleich. Und da bin ich zwar stehen geblieben, das behaupte ich immer noch, aber es wäre halt der Fuß zum auf die Straße setzen zu gewesen und ich bin halt einfach nur kurz stehen geblieben, bin in den Pedalen eingeklickt gewesen und bin dann weitergefahren und dafür zu Recht ein Penalty gekriegt. Aber weil ich ja so viel rede und sage, Penalties darf man nicht kassieren und ist unnötig, muss ich natürlich auch zugeben, dass ich mir vollkommen zu Recht gleich am Anfang an abgeholt habe.
Du hast im Jahr 2020 nicht die beste Penalty Statistik unterm Strich.
2 Rennen, 2 Penalties.
Hast du eigentlich von dem großen Thema Wildwechsel und gefährliche Situationen auf der Straße viel mitgekriegt?
Ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt. Wir haben es ja vorher kurz im Vorgespräch haben wir kurz drüber geredet. Ich glaube, das war einfach dort, wo Wildwechsel war und dort, wo es gefährlich war. Da war ich einfach noch bei Tageslicht unterwegs und deswegen habe ich da überhaupt nichts gemerkt.
Vielleicht haben wir einfach auch nur Glück gehabt, weil ich habe eigentlich selbst auch nicht wirklich was gemerkt und ich habe sogar im Vorfeld des Rennens, hat es ein Interview gegeben. Da ist ein Reporter vom ORF mit mir ins Gespräch gekommen und dann war ihm die Frage, ob ich Angst habe vom Wildwechsel. Und ich habe da fast ein bisschen frech geantwortet nach dem Motto, die Frage ist ja eigentlich ein Schwachsinn, weil ein Wild kann da überall, es kann da in den Rocky Mountains ein Hirsch auf der Straße stehen, es kann vom Großglockner ein Murmeltier über die Straßen laufen. Gewisses Pech kannst du immer haben. Aber mir war nicht bewusst, dass das dort tatsächlich ein großes Thema ist und dass es dort sehr, sehr viele Unfälle gibt, auch im Straßenverkehr mit Autos und so weiter.
Es war auch, die Xandi Meixner war auch am Start und hat auch ein Interview gegeben und hat das auch angesprochen, dass es durchaus Probleme gibt damit, auch für Radfahrerinnen.
Genau, die Xandi Meixner, die dort lebt, die jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit fährt und retour, sagt, ist in der Früh und am Abend extrem gefährlich. Sie hat da schon einige Male eben Probleme gehabt oder Stürze gesehen. Das heißt, man darf es nicht unterschätzen. Und es ist halt dann bei mir so gewesen, dass vor mir jemand einen Sturz gehabt hat, aber das dazu ist später. Wir haben jetzt wieder eine Sequenz ausgesucht, wo es darum geht, wie angenehm, warm, gemütlich es am Anfang des Rennens im Waldviertel war.
Paps, wie läuft es da draußen? Angenehm, oder, die Temperatur?
Ja, es ist arschkalt, bist du wahnsinnig. Es wird eine lustige Nacht.
Ja, wir haben jetzt 9 Grad und es ist noch nicht einmal 8.
Ja, mein Dresscode mit der kurzen Hose war vielleicht nicht optimal.
Ja, Pause machen wir keine.
Da bist du wahnsinnig. Durchbleiben.
So ist.
Rennen so fast wie ich, weil ich habe eine Pause gemacht und habe mich umgezogen und habe mir, wie es finster geworden ist, dann ein langes Trikot angezogen. Dafür war Zeit. Ich habe da für wieder 2 Positionen verloren, die ich mir vorher mit 194 Puls erkämpft habe, aber dafür war es mir dann schön warm.
Ja, schön warm ist das Stichwort. Für mich ist das, also natürlich angenehm warm ist gut, keine Frage, aber im Zweifelsfall, ich bin immer lieber zu kalt anzogen als zu warm. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man echt warm wird und wenn ich mehr schwitze als nötig. Und ich habe jetzt schon bewusst entschieden, okay, nur die dünnen Knielinge am Start. Und bin wirklich lange Zeit mit Ärmlinge, kurzen Leiberl gefahren und die Knielinge. Und von den 9 Grad sind wir dann recht bald auf 5, 4 und 3 Grad abgesackt. Und da habe ich einfach gewusst, ja, es ist erfrischend und macht munter, wenn es mal kühl ist, wenn es mal warm wird. Das macht oft eher müde und macht mich träge. Aber es war schon zeitenweise grenzwertig. Also zum Stehen kommen oder lange Abfahrt geht natürlich bei den Temperaturen mit der Bekleidung nicht.
Ich habe es dann ganz gut erwischt. Ich bin dann bis zur Donaubrücke durchgefahren mit einem Langarmtrikot und der kurzen Hosen. Das hat gut passt und das war dann laut meiner Garmin-Aufzeichnung bei der Donaubrücke, dort war es dann wirklich am kältesten bei mir im ganzen Rennen und da war es dann wirklich notwendig, dass ich mich noch wärmer anziehe.
Und das hat irgendwie gar nichts damit zu tun, dass man herumjammert oder sich auf Temperatur nicht eingestellt hat, sondern das ist wirklich typabhängig. Und meine Theorie ist, dass Fahrertypen, so wie wir, die jetzt nicht super dünn und super leicht sind, sondern eher muskulös und ein bisschen mehr Masse haben, also ich mit meinen 79 Kilo, ich tue mir einfach in der Kälte absolut leicht. Mir macht es nichts aus, wenn es 5 Grad hat oder 10 Grad, kann ich die beste Leistung bringen, gleich wie mit 15 oder 20 Grad. Wohingegen 25, 30 bis 35 Grad, da fängt es an, da geht es einfach nicht mehr. Da wird der Puls hoch, da wird die Leistung nieder, da leide ich extrem drunter, aber Temperaturen, die kalt sind, das tut mir absolut nichts.
Vielleicht liegt es auch an unserer gemeinsamen Historie als Fahrradboten, wo wir im Winter bei jedem Wetter draußen Rad gefahren sind. Also ich habe auch mit der Kälte keine Probleme. Ich kann immer, also auch beim Langlaufen oder beim Skitouren gehen, bei wirklich eisigen Temperaturen am Berg, kann ich eigentlich immer meine Leistung abrufen. Und ich habe auch Probleme, wenn es über 30 Grad hat, tue ich mir extrem schwer. Also, du hast es so gesagt, wir sind so muskulös. Vielleicht liegt es an unserer Masse, aber ich würde die Interpretation bevorzugen, dass es sagt, wir sind einfach daran gewöhnt durch unsere Fahrradbotengeschichte.
Bei mir ist es so, also wenn es kalt wird, natürlich, es werden die Finger kalt, die Zehen fangen irgendwann zum Frieren an, aber für die Leistung hat es keinen Einfluss. Und die anderen Typen, die leiden wirklich extrem drunter, wenn es nass ist und 5 Grad hat, die können einfach die Leistung nicht mehr aufs Pedal bringen. Da funktioniert der Körper nicht mehr so gut. Aber das sind dann auch die Typen, die sagen, sie lieben die Hitze. Und wenn es 30, 35 Grad hat, haben die volle Power und überhaupt keine Probleme, wo ich mir denke, das ist unvorstellbar für mich. Also ich glaube, das ist nicht wirklich trainingsabhängig, vielleicht zu einem gewissen Grad, aber das ist teilweise wirklich eine Veranlagung. Und dessen bin ich mir bewusst, deswegen habe ich keine Angst vor der kalten Nacht gehabt und habe mich ja, mehr oder weniger wohl gefühlt bei den Waldviertel-Kalt-Temperaturen.
Bevor ich in die Nacht gekommen bin, habe ich noch einen kleinen Verfahrer gehabt, weil wir haben gesagt, am Anfang teilweise überschneidet es sich ein bisschen mit der Race Around Austria-Strecke und die kenne ich, dachte ich, ich kenne sie. Und direkt in Raabs gibt es aber einen signifikanten Unterschied zwischen der Run- und der Ra-Strecke. Und da ist eine ganz eine steile Abfahrt und die Race Around Niederösterreich-Strecke geht auf der Bundesstraße weiter. Da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem, da bleibt man auf der Bundesstraße. Aber die Race Around Austria-Strecke, da ist am steilsten Stückel der Abfahrt, 180 Grad Abfahrt, Abzweigung direkt in den Ort. Und genau an der Abzweigung, die ich gekannt habe vom Race Around Austria, sind Fotografen gestanden. Und ich habe mir gedacht, naja, die werden ja jetzt nicht die Abfahrt fotografieren, da gibt es ja nichts zum Sehen. Die wollen sehen, wie ich da mit vollem Speed diese ganz enge 180 Grad Kurven nehme, bin da abgebogen und war schon falsch. Und dann habe ich eine große Runde um einen Marktplatz gemacht in Raabs, um wieder auf die Strecke zurückzukommen. Ja, das ist mir noch passiert, bei Tageslicht.
Du warst getreu dem Motto unterwegs, Hauptsache schnell, egal wohin, ja. Und dabei gut ausschauen, wenn es geht.
Ja, wenn die Fotografen da stehen, es gibt kein Foto davon, weil die Kameras waren natürlich nicht drauf eingestellt und waren da auch nicht hingerichtet auf diese scharfe Kurven, sondern wollten mich sehen, wie da runterbrettert die Abfahrt ist. Ja.
Aber bemerkenswert, Penalty unverfahren und trotzdem so weit fuhren. Wobei der Penalty wird erst am Schluss quasi zur Zeit addiert, aber du hast wirklich die sensationellen ersten Stunden abgeliefert da. Wahnsinn.
Ja, alles dabei. Also, wie gesagt, bis zur Donaubrücken nur einmal stehen bleiben, um kurzes gegen langes Trikot zu tauschen und dann durchgefahren mit ordentlichem Tempo und das ist dann bei dem Verfahrer geblieben eigentlich. Und der hat jetzt zwei Minuten gekostet, das war jetzt nicht die Welt. Aber ärgerlich, weil es wirklich vermeidbar war, weil da fahre ich einfach die Restaurant Austria-Strecke aus irgendeinem Grund biege ich da scharf ab, obwohl es keine Veranlassung dazu gegeben hat.
Ja, auf der anderen Seite, du erzählst, wie es quasi an vorderster Front im Rennen gelaufen ist, ich erzähle, wie es hinten gelaufen ist. Ich habe dann tatsächlich den ersten Fahrer überholt und das war leider ein sehr trauriger Moment, weil es war so eine kleine Kuppe, es ist kurz nach oben gegangen und ich habe dann gesehen vor mir ein Auto mit Warnblinkanlage, wo ich mir dachte, passt, jetzt komme ich endlich an anderen Fahrer näher. Aber dann habe ich eben gesehen, dass das Auto steht und dass da ein Rad angelehnt war an die Pflanzen. Das war so ein Maisfeld, wo jetzt der Mais oder der Kukuruz, wie wir sagen, eben hochgewachsen war. 2 Meter hohe Pflanzen und da dabei ist das Rad gelehnt. Und wir sind dann von Betreuer, von Manuel Geier, nur kurz gewarnt worden, dass er quasi gerade einen Sturz gehabt hat, nämlich eine Kollision mit einem Reh. Und wir sollten bitte aufpassen, weil es ist wirklich viel unterwegs und es ist echt gefährlich. Mittlerweile haben wir dann auch erfahren, oder bald danach haben wir erfahren, dass ihm nichts Grobes passiert ist. Er war jetzt nur ganz leicht verletzt, aber das Rennen war für ihn trotzdem vorbei. Aber ich habe dann schon nachdem ich mir vor dem Start noch gedacht habe, naja, was soll passieren, war mir dann plötzlich schon sicher, dass das nicht ungefährlich ist. Wenn man in Zeitfahrposition, weil ich bin ja mit dem Zeitfahrrad vom Startweg unterwegs gewesen, klarerweise, am Aufleger liegend, die Bremsen nicht griffbereit in der Hand. Und ich glaube, es war dann auch die gleiche Abfahrt, von der du gerade erzählt hast. Du fährst da mit 70, 75 bergab, bist nicht bremsbereit und fährst zwischen Wälder und Maisfelder durch und es kann jederzeit ein Lebewesen auf die Straßen hupfen. Also da bin ich dann etwas verhalten bergab gefahren, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht auch irgendwo dann im Gebüsch liegen und das Rennen abbrechen oder vielleicht wirklich schwer stürzen. Also das hat dann von dem Moment, wo ich bei Manuel Geier vorbeigefahren bin, doch ein bisschen in meinem Hinterkopf mitgespielt.
Ja, in der letzten Episode hast du noch gesagt, ja, du warst ganz ruhig und es hat da nichts ausgemacht, dass du niemanden überholt hast und dass die Vorderen nicht näher gekommen sind, beziehungsweise du nicht näher gekommen bist. Aber ich kenne dich ja ein bisschen, gejuckt hat es dich schon, dass da nichts kommt und du keine Drehlichter siehst und die da vorne einfach wegbrettern mit einem ähnlichen Tempo wie du. Aber schließlich war es dann soweit und dann hast du endlich den ersten gehabt.
Ich habe ja gewusst, dass die Leute vor mir wahnsinnig schnell sind. Ich habe vorher von der Starterliste erzählt und den starken Fahrern. Aber trotzdem, du sagst das richtig, es war so das leichte Unbehagen steigt von Kilometer zu Kilometer, wo man niemanden einholt, wo so ein bisschen die Fragezeichen im Kopf auftauchen, was ist da los, passt es bei mir nicht oder sind die anderen so gut? Aber spätestens, wie ich Robert Müller eingeholt habe, habe ich dann das tiefe Vertrauen wieder gehabt in mich, dass wir super unterwegs sind und dass alles passt.
So, Straub, sind wir vier fahren?
Das ist ein weißes Auto, den wir rot gehabt
haben. Jawohl. Das ist danke, sehr vorbildlich.
Das ist ein bisschen unsauser, das ist blöd.
Zu diesem Video. So. Kommt was?
Ja.
Anders als für die ist ja für mich das nicht selbstverständlich und schon gar nicht Alltag, dass ich da ständig Leute überhole. Aber ist mir dann doch ein paar Mal passiert jetzt in dem Rennen durch meinen schnellen Start. Kurz zum Überholprozedere, ich kenne das ja normalerweise nur aus dem Pacecar, aber und da kenne ich es eben nicht, weil ich immer mit dir im Pacecar bin. wenn von hinten ein Radfahrer kommt, fährt man mit dem Pacecar links zur Seite und macht rechts Platz, dass der Radfahrer innen überholen kann. Danach fährt man mit dem Pacecar ganz rechts am Straßenrand, dass das Pacecar links überholen kann. Und das ist da jetzt passiert in dem Clip und deswegen hat der Lex das so gefeiert, wie vorbildlich die Crew von Robert Müller dieses Überholmanöver ermöglicht hat.
Aber ich denke, er hat es nicht über einen Lautsprecher gesagt, er hat es quasi nur für uns im Auto irgendwie gesagt, weil wir ja uns daran gehalten haben, was wir beim Racer und Austria gelernt haben, dass man nicht die Lautsprecher zu laut einschalten darf und vor allem nicht, wenn man durch Ortschaften durchfährt, das heißt, da war es nach außen hin still. Was man aber gehört hat, war so übers Funkgerät, dass wir noch kurz irgendwie alles Gute gewünscht haben im Vorbeifahren und ja, das ist glaube ich schon eine coole Sache, dass man auch unter, wenn es quasi unter Siegernwärtern zu einem direkten Duell kommt, dass man sich da noch alles Gute wünscht und dass das immer alles fair und respektvoll abläuft. Aber natürlich ist immer das dabei, man sagt nicht, wenn es dann schlecht geht und man will nur die gute Seiten sagen, das sind halt diese Psychospielchen. Und der Robert hat am Zeitvorrat in seiner extrem niedrigen Zeitvorposition einfach super frisch noch ausgeschaut und dann war mir klar, dass ich wirklich 4 Stunden braucht habe, um diese 2 Minuten zuzufahren. Und er wird wahrscheinlich auch nicht wirklich viel jetzt Boden drauf verlieren. Auf mich und nach dem Rennen, das möchte ich jetzt gleich vorwegnehmen, haben wir auch wieder ein bisschen geplaudert, wie es ihm so gelaufen ist und da hat er ihm erzählt, dass er im Gegensatz zu mir mein Zeitvorrat eigentlich nie trainiert. Also der Robert ist wirklich der Typ Rennfahrer, der trainiert am Rennradl, fährt Rundfahrten und wenn es bei einer Rundfahrt einmal Zeitfahren gibt, dann ist im Verein, gibt es Zeitfahrradl, die parkt man sich aus, dann stellt man sich den Lenker hin, setzt sie drauf, fährt und ist froh, wenn man das restliche Jahr nicht mehr damit unterwegs ist. Und jetzt, wo er schon das zweite Rennen auf der Langstrecke macht, glaube ich, muss er sich in Zukunft vielleicht überlegen, dass er nicht öfters mit dem Zeitfahrradl trainiert und das er mehr in seinen Trainingsalltag einbaut, weil ja, viele Stunden am Zeitfahrrad zu fahren ist schon eine spezielle Geschichte.
Vor allem mit so einer Sitzposition der ganz alten Schule, also wirklich extrem tief unten mit dem Oberkörper. Das ist nochmal doppelt anstrengend und schwierig.
War die Sitzposition für dich irgendwie ein Thema, wenn du jetzt so lange am Radl sitzt, hast du dich da speziell vorbereitet, hast du vom Sitzen her, von der Hosen, vom Sattel dann irgendwie Probleme kriegt oder ist in der Hinsicht alles gut gegangen?
Ich sitze ganz gut auf meinem Rennradl, ich habe nur das eine, ich habe auch keine Clip-on-Bars, weil da bin ich schon ein bisschen alte Schule, das kann man einfach nicht aufs Rennradl drauf tun.
Warte, du musst ich kurz, falls meine Eltern auch zuhören und die englischen Worte nicht verstehen, mit Clip-on-Bars meinst du einen Aufleger, gell?
Die Aufleger, die man auf dem normalen Rennradl-Lenker drauf tut. die kommen bei mir nicht aufs Radl und so bin ich halt einfach mit ganz normalen Rennradl-Lenker auf meinem Rennradl, auf dem ich echt eine gute Position habe, gefahren und das hat gut funktioniert. Das hat auch schon ein Jahr davor beim 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf funktioniert, obwohl ich hin und wieder dann mit den Ölbogen einfach mir abgelegt habe und mir gedacht habe, naja, so unpraktisch sind sie nicht, die Auflieger. Aber da hat dann der Stolz überwogen und gesagt, nein, die kommen mir nicht aufs Radl und lege einfach die Ölbogen nur so auf dem Lenker drauf.
Aber wenn es jetzt da so um Stil und Ästhetik und die Rennradkultur geht, du hast auf dem neuen Rennradl trotzdem eine Scheibenbremse an, gell?
Ja, das stimmt. Also könnt ihr mir gleich eine Aufleger auch drauf kaufen fürs nächste.
Ja, oder zumindest eine Styling-Sünde ist okay. Aber es bleibt bei der anderen.
Ja, beide gehen nicht. Das wäre zu viel dann.
Ich bin dann nach 8 Stunden Rennzeit nochmal gefragt worden vom Betreuerauto aus, wie so das Rennen bis jetzt läuft und wie das Zwischenresümee ist. Das war also so um 2:30 in der Früh. Bis dorthin ist es ja wahnsinnig gut gelaufen. Ich habe da einen Schnitt gehabt von 40 km/h oder 39, irgendwas, aber es war halt fast 40. Und wir hören uns jetzt an, wie ihm dieses Zwischenresümee ausgefallen ist.
Kurzes Resümee für die ersten 8 Stunden. Hast du das jetzt gehört?
Ja. Ja, ich höre. Oder muss ich das sein?
Ja, fix du.
Ja, die ersten 8 Stunden. So gut, wie man es erhofft hat. Überraschend schnell. Weil die Strecken sehr eine schnelle Strecke ist, 20 Kilometer. Coole Kurven, die man durchfahren kann. Also wenig technische Kurven. Und ja, der Vorsprung auf der Arbeitsmühle ist gut, aber nicht sehr groß. Das heißt, ich muss viel draufbleiben, sonst kommt die Berge wieder vierer. Aber bis jetzt läuft super.
Genau das, was wir jetzt da gehört haben, war das, was mich ein bisschen beschäftigt hat, weil ich ja gewusst habe, wenn ich jetzt in Robert Müller anschaue, der ist definitiv der bessere Bergfahrer und ich habe gewusst, ich brauche einen guten Vorsprung, wenn ich aus der Ebene rauskomme und in Semmering fahre, wenn dann die Berge kommen, damit ich Chance habe, vor ihm zu bleiben. Und jetzt habe ich aber 4 Stunden gebraucht, um überhaupt 2 Minuten aufzuholen und dann ist der Vorsprung auch nicht wirklich groß geworden über die Donaubrücke drüber und es hat mich schon beschäftigt. Aber ich habe mir einmal erkundigt, wie geht es in Flo, wie weit fuhren ist der Flo und war dann immer sehr begeistert, wie ich die Zwischenstände von dir gehört habe und mir gedacht, hey, Wahnsinn, der Flo fährt das Rennen seines Lebens.
Bis ich es dann nicht mehr gefahren bin, aber es war ja zwischenzeitlich, war ja dann sogar Erster auf der Strecke, das hat mir einen wahnsinnigen Boost gegeben, da habe ich mich echt geil dabei gefühlt. Es hat leider nicht so lange angehalten, aber du hast gerade vorher Resümee gezogen nach 8 Stunden. Nach 8 Stunden 11 war ich bei Hainburg, Time Station 4 und ich habe es vorher gesagt, kurz nach der Donaubrücke, also kurz vor der Donaubrücke, kurz nach der Donaubrücke war dann mein zweites Mal kurz stehen bleiben und da habe ich mich dann komplett warm angezogen, also Beinlinge, Winterjacken, Hauberl, Handschuhe, weil da ist dann richtig kalt gewesen. Da hat es nur mehr 0 bis 1 Grad gehabt, da ist mir dann richtig kalt geworden. Und spätestens da ist dann bei mir bergab gegangen. Also da habe ich dann schon das hohe Tempo vom Anfang gebüßt oder zumindest angefangen zu büßen. Ab da ist es merklich schlechter geworden bei mir.
Und ich habe bis nach Hainburg ca. 6,5 Stunden braucht, 6,28. Also da habe ich 1 Stunde 40 auf die rausgeholt, aber möchte ich schon auch dazu sagen, dass eben der Materialunterschied ein Teil dazu beiträgt. Ich meine, ich bin am Zeitfahrradl in einer super Aero-Position, Zeitverscheibe und du fährst mit normalem Rennradl am Oberlenker quasi. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da schon ein bisschen näher gekommen und habe mir gedacht, ja, eigentlich freue ich mich gar nicht drauf, weil mir hätte es auch getaugt, wenn du noch sehr, sehr lang so schnell weitergefahren wärst, aber ich habe dann schon aus dem Auto die Info gekriegt, dass man jetzt halt merkt, dass der Flo ein bisschen langsamer wird und er fährt nicht mehr ganz so schnell und ich komme ihm langsam näher. Aber was schon auch zum Sagen ist, ich habe mich dort auch sehr geblockt, also von der Überquerung der Donau Richtung Wiener Neustadt, da geht es wirklich sehr flach dahin und da ist es komplett gerade. Da geht es wirklich wie mit dem, da gibt es ja eine lange Gerade, das ist wie mit dem Lineal gezogen und da habe ich auch wirklich mit der Müdigkeit kämpft. Also nicht so ganz dramatisch, wie man es jetzt beim Racerund Austria erlebt, aber das ist schon ordentlich anstrengend. Es ist kalt, es ist finster, es ist ja Mitte September sehr lang dunkel, also das ist jetzt ca. 12 Stunden dunkel, das sind Tag und Nacht gleich lang. Und das merkt man dann schon.
Ja, es hat da bei mir, ich habe mich noch als Erster auf der Strecke über die Donaubrücke gekämpft und dann sind sie aber ziemlich schnell von hinten zurückgekommen nach der Reihe und haben mich zurückgeholt. Und gerade auf der Passage zwischen Donaubrücke und Wiener Neustadt habe ich richtig bezahlt und da habe ich richtig gemerkt, wie es einfach immer schlechter wird und wie ich immer weniger Druck aufs Pedal kriege. Also da angefangen und ist dann das restliche Rennen nicht mehr besser geworden. Zwischen 2 und 3 war es dann soweit, genau auf der Passage zwischen Donaubrücke und Wiener Neustadt, ist dann der Strasser von hinten gekommen und an mir vorbei.
Ich habe mir wirklich vorher schon überlegt, gell, was sage ich jetzt zu dir? Einerseits möchte ich die motivieren und vielleicht kann ich dann noch irgendwie, weiß ich nicht, was Positives sagen, was die aufbaut. Auf der anderen Seite weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn der Moment kommt, wo der Verfall einsetzt und wo dann ein bisschen Einbruch kommt und dann siehst du, wie die anderen noch mit 5, 6, 7 km/h Überschuss an dir vorbeifetzen, so richtig schnell, dass dir das halt einfach auch demoralisiert. Und so gut, wie wir uns verstehen, wollte jetzt halt irgendwie, ich weiß schon, ich muss jetzt auf mich achten und mein Rennen fahren, aber ich wollte jetzt irgendwie noch kurz mit dir plaudern und schauen, wie es da geht und ob ich dir irgendwie helfen kann, wo es eh unmöglich ist, weil du hast dich für die Taktik entschieden, all in, und musst dann auch die Konsequenzen dafür tragen, was das heißt nach ein paar Stunden.
Schnell anfangen und stark nachlassen, das war meine Taktik.
Vom Überholmanöver haben wir ein bisschen was aufgenommen, da haben wir leider durch die allgemeine Euphorie jetzt nicht an den Podcast gedacht und die Funkgeräte laut trat und die Aufnahmegeräte eingeschalten, aber ein bisschen was hört man.
Bin ich Rosen bei der Tour? So lange in der Zwiebel bis zum Heldenhaften tot. Ja,
Gas geben! Du Flo, eure Drehlichter gehen nicht mehr.
Ja.
Beim Auto.
Okay.
Ja, leider die Tonqualität nicht so fein, aber man hört, glaube ich, ganz gut, wie du sagst, wie die Großen bei der Tour de France. Und damit da haben wir so einen kleinen Insider-Schmäh, wo man einfach bei einer Autobahnbrücke, wenn man sich quasi selber attackiert, wenn man nicht overschaut, wenn man aus dem Sattel geht und einfach voll drüber drückt über die Autobahnbrücke, dann attackiert man sich selber. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und das war jetzt dann unser Running Gag in dem Rennen. Und ja, genauso habe ich es gemacht und dafür bitter bezahlt.
Aber du hast dafür in deiner Garmin-Auswertung stehen, Maximalpuls 194.
Ja, das war beim Ovi-Rollen zum Stadttor ein weiterer, weil ich nicht ins Pedal reingekommen bin. Aber was anderes ist natürlich wieder sehr lustig, weil ich da den großen Pacecar-Experten gebe in dem Podcast und dann funktionieren natürlich bei mir selber die Drehlichter nicht.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt erwähnen sollen, dass das Drehlichter waren, die du dir von mir ausborgt hast, gell? Aber ich glaube, ich habe irgendwas nicht eingesteckt gehabt oder hat irgendwas sich gelockert, aber ich habe es dann wieder gerichtet, oder? Dass es dann auch wieder passt hat.
Sie haben dann wieder funktioniert. Das hat sich ein bisschen gelockert. Das kann passieren. Es ist gut, wenn die wer darauf hinweist, dann steckt man es wieder an, dann funktionieren es wieder. Aber es war sehr witzig. Ich habe sehr gelacht. Das war dann mein letzter großer Effort, dass ich da ein bisschen mit dir mitfahre und nebenbei noch reden kann. Also ich habe dann auch für das kurze Gespräch noch mal richtig die Rechnung präsentiert kriegt dafür ein bisschen später.
Ja, und aus meiner Sichtweise war es so, dass du so ziemlich der Letzte warst, der ich überholt habe. Also ich war dann bald der Erste auf der Strecke. Bin mir jetzt nicht mehr ganz genau, wie da noch die letzten Details waren über die Bianca Bischoff, die mittlerweile Bianca Tanscher heißt, der bei den Frauen ganz vorn unterwegs war, sehr spät erst überholt. Und jedenfalls bin ich dann, als es zum Semmering gegangen ist, war ich dann der Erste auf der Strecke. Habe mich natürlich schon orientiert, wie schaut es hinter mir aus, wie ist der Vorsprung, aber andererseits habe ich gewusst, einmal in Führung zu sein ist super. Und jetzt kommt dann der Semmering, das ist ein Anstieg, der von dieser Seite her jetzt nicht super steil ist und nicht das große Problem sein sollte, wobei es war mitten in der Nacht, es war die Müdigkeit vorhanden, es war sehr kalt und das Rennen war dann doch schon über ja, 360 Kilometer lang und das spürt man natürlich schon auch bei mir, was eigentlich super nach Plan gelaufen ist und ich den Einbruch nicht so erlitten habe wie du.
Ja, ich habe mir dann nach Wiener Neustadt gekämpft, die Ortsdurchfahrt Wiener Neustadt. Da habe ich es, glaube ich, wie das passieren kann, um 3, 4 in der Früh, keine Ahnung, wann ich genau dort war, aber es war einfach jede einzelne Ampel rot. Ich bin dort komplett verzweifelt. Du fährst durch diese Stadt durch, mitten in der Nacht, es ist weit und breit kein Mensch und du stehst gefühlte 20 Mal an einer roten Ampel. Ich bin dort verzweifelt.
Mir ist es gleich gegangen, es waren ganz viele Ampeln, es hat keine grüne Welle gegeben. Zumindest haben wir mit dem Radl die Geschwindigkeit nicht gehabt, dass es eine grüne Welle irgendwie gibt für uns. Und man denkt sich so, wieso sind in der Nacht die Ampeln nicht abgeschalten? Aber es war leider wirklich mühsam und ja, man kommt dann irgendwie durch. Aber es stresst ein bisschen und dann war eben der zweite Teil, also jetzt nicht mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft, aber sagen wir jetzt einmal, von unserer Planung her der zweite Teil der Strecke noch vor uns, nämlich dann, wenn es in die Anstiege reingeht.
Ja, also zwischen Wiener Neustadt oder kurz vor Wiener Neustadt und ein bisschen nach Wiener Neustadt bis kurz vorm Semmering habe ich mich richtig gematcht mit der Bianca. Haben wir uns ein paar Mal hin und her überholt. Aber es war für alle klar, dass wer das Duell gewinnen wird, weil es hat auch die Bianca gesehen, dass ich nicht mehr ganz auf der Höhe bin und dass ich da nicht lange mitfighten werde können. Aber es hat auch durch die roten Ampeln, dann durch ein paar Pausen, Umziehpausen, haben wir uns ein paar Mal noch getroffen auf der Strecke. Aber spätestens als der Anstieg angefangen hat, war sie dann weg. Und dann sind von hinten eine ganze Ladung Athleten hinter mir hergekommen, die mich dann am Anstieg überholt haben.
Aber die Details zum Semmering, zur gebirgigen Hälfte vom Rennen und zum Floh sein weiteren Formverlauf, ob es noch mehr einen Höhenflug gegeben hat oder ob die Krise sich verschärft hat, das erzählen wir bei der nächsten Episode.